Ich sehe so angestrengt nach oben, dass es nur noch diese gleitenden Vögel gibt und ihre Pfade, Wege und Straßen im Himmel, eine Welt, die für uns immer unsichtbar bleiben wird. Das schreibt Paul Arimont im Mai 2003 in sein Tagebuch. Paul Arimont ist Sanitäter der Bundeswehr in Afghanistan. Er hat sich freiwillig für diesen Einsatz gemeldet. Er liebt es, Vögel zu beobachten, wie auch schon sein Vorfahr Ambrosius, der daran glaubte, dass es eine Universalsprache der Vögel gibt. Die Sprache der Vögel, so heißt der neue Roman von Norbert Scheuer, der auch für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert war. Norbert Scheuer ist bei uns im Studio. Guten Tag.
Guten Tag.
In Ihrer Heimat in Kall in der Eifel, da gehen Sie regelmäßig in das kleine Café eines Supermarktes und damit beginnt im Grunde die Geschichte Ihres neuen Romans. Sie haben da einen Mann mit einer Schildkröte getroffen. Wer war das?
Dieser Mann war offensichtlich ein Afghanistan-Veteran. Und zwar saß er dort auf einer Bank und hatte diese kleine Schildkröte, die ist etwa so groß wie ein Handteller, neben sich sitzen. Er hat die in so einer Gepäcktasche auf dem Rad mitgeführt und ist damit dann in die Cafeteria reingekommen. Und mir ist der junge Mann aufgefallen und ich habe mit ihm geredet und er hat mir von Afghanistan erzählt. Und mein Projekt, Geschichten über Vögel zu schreiben, wurde dann plötzlich verknüpft mit einer Geschichte, die in Afghanistan spielt.
Das heißt, das sind zwei große Themen. Die Geschichte, die in Afghanistan spielt und Ihr Projekt, etwas über Vögel zu schreiben. Wie ist das entstanden? Warum wollten Sie was über Vögel schreiben?
Ich glaube, jeder Schriftsteller und jeder Poet müsste eigentlich etwas über Vögel schreiben. Und wenn man die Literatur sich so ansieht, dann wimmelt es da nur so von Vögeln. Aber ich wollte mich viel stärker darauf konzentrieren. Ich wollte die genauer beschreiben und wollte sie intensiver beschreiben und nicht immer so quasi sie am Rande einer Geschichte auftauchen lassen. Das musste ich natürlich dann mit einer anderen Geschichte verknüpfen. Und diese andere Geschichte, die hatte ich noch nicht auf dem Schirm bis zu diesem Moment, als mir dieser junge Mann begegnete.
Auf die Vögel kommen wir später noch zu sprechen. Sie haben mit dem jungen Mann, der Soldat in Afghanistan war, gesprochen. Wie haben Sie da weiter recherchiert? Sie waren selbst nie in Afghanistan. Wie haben Sie das gemacht? Denn Ihre Schilderungen aus dem deutschen Camp dort, die wirken bis ins Detail authentisch.
Es gibt so bestimmte Personen, wenn man denen begegnet und die erzählen einem was, dann übertragen die Erzählung. Das war so ein Mann. Hinzu kam natürlich auch, dass ich sehr viel gelesen habe, Dokumentationen über Afghanistan. Es gibt zum Beispiel, was man gar nicht glauben soll, Feldpostbriefe aus Afghanistan. Also ein dickes Buch nur mit Briefen von Soldaten, die aus Afghanistan ihre Briefe geschrieben haben. Man sollte ja eigentlich meinen, heute läuft alles nur noch per E-Mail oder per Telefon. Nein, das bevorzugte Kommunikationsmedium war plötzlich in diesen Camps ganz normales Briefe schreiben. Und im Zuge meiner Recherchen sind Sachen passiert, die sozusagen meine Fantasie noch übertroffen haben. So ist zum Beispiel ein Kölner Professor, Professor Dr. Günter Nogge, der auch Direktor des Zoos hier war, der war auch lange Zeit in Kabul Direktor des Zoos. Und mit dem habe ich mich in Verbindung gesetzt. Der hat mir dann gesagt, er würde Soldaten kennen, die in Afghanistan waren und die da im Grunde Vögel beobachtet haben. Dann habe ich den Kontakt zu denen herstellen können und habe dann festgestellt, dass es da in Afghanistan viel mehr und viel tollere Arten an Vögeln gibt als bei uns. Und so hat dann eins das andere nach sich gezogen und irgendwann ist für mich quasi so eine Realität entstanden, die ja auch quasi durch meinen Protagonisten geschildert wird.
Eine Realität, die auch mit der Realität in dem deutschen Camp zu tun hat. Was ist das für eine Atmosphäre in so einem deutschen Soldatencamp in Afghanistan? Da ist vor allem die Langeweile, denke ich mal, mit denen die Soldaten klarkommen müssen. Und natürlich die Angst, oder?
Der Roman spielt 2003, 2004. Das war, sagen wir mal, bevor das Ganze eskalierte. Es war auch noch nicht von Krieg die Rede. Also in erster Linie ist es so, dass die Soldaten in diesem Camp ja, sehr viel Langeweile hatten. Sie mussten natürlich ihren Dienst verrichten, der dafür war, um diese Langeweile quasi zu überbrücken. Daneben gibt es dann viele Beschäftigungen, wie man geht in ein Fitnesscenter oder man liest oder sieht Filme. Und mein Protagonist beschäftigt sich mit Vögeln.
Also Paul Arimond, der Sanitätssoldat, liebt es, Vögel zu beobachten. Das auch schon vorher, bevor er nach Afghanistan gefahren ist. Der meldet sich ja freiwillig zu diesem Afghanistan-Einsatz. Vorher in Deutschland hat er einen Autounfall verursacht, bei dem ja sein bester Freund so schwer verletzt worden ist, dass er danach schwerst behindert ist. Geht Paul Arimond auch nach Afghanistan, um zu versuchen, das zu vergessen? Oder warum geht er dahin?
Das ist bestimmt eins der Motive. Die Zeit, die er nach dem Unfall zu Hause in Kall verbringt, in seinem Elternhaus, ist im Grunde so eine Zeit, die durch Stillstand geprägt ist. Er will nichts mehr machen, er ist sozusagen ja wie gelähmt, er sieht keinen Sinn mehr im Leben. Und 2003 war ja noch Wehrpflicht, das heißt, er hat im Grunde nur auf die Wehrpflicht, sozusagen auf seine Einberufung gewartet. Und aus diesem Impuls heraus geht er nach Afghanistan, auch bestimmt, um zu vergessen.
Er versucht also mit seiner Vergangenheit und der bedrückenden Welt des Soldatencamps, das kommt beides zusammen, versucht er dort fertig zu werden. Ja, und er stürzt sich in die Vogelbeobachtung. Also das nimmt immer größere Teile seines Tages in Anspruch. Dann hat er aber auch ein Ziel. Er will unbedingt zu einem See, der ganz in der Nähe des Lagers ist. Warum will er denn zu diesem See oder was hat es mit diesem See auf sich?
Einmal an Seen sammeln sich gerade in so einem Land, wo kein Meer ist, sammelt sich die gesamte Vogelwelt. Er als Vogelbeobachter will dahin. Das ist aber das offensichtliche Motiv, was ihm selbst auch bewusst ist. Aber darüber hinaus gibt es noch mehrere Motive, die ihm gar nicht so richtig bewusst sind. Einmal hat er eine Liebesbeziehung in der Eifel gehabt, die auch an einem See stattgefunden hat. Dieser See ist insofern dann eine Art Rückkehr zu seiner Geliebten, zu seiner Freundin. Darüber hinaus berichtet ein Vorfahre, der in Afghanistan gewesen ist, auch von einem See, an dem er gelagert hat. Diese zwei Motive plus halt dieses vordergründige Motiv, Vögel dort beobachten zu können, veranlassen ihn, ja, so eine Art fixe Idee zu entwickeln, unbedingt zu dem See zu wollen. Und wenn man so ein Lager kennt, das ist ja ganz leicht zu verlassen. Einmal darf man es gar nicht alleine und er möchte aber unbedingt dahin und versucht dann quasi aus dem Lager auszubrechen.
Sie sprachen ihn gerade an, diesen Vorfahr, diesen Urahn Ambrosius. Das ist eine weitere Figur, die Sie in den Roman eingebaut haben, der eine wichtige Rolle spielt. Warum ist dieser Vorfahr, dieser Ambrosius, der auch schon den Sehnsuchtsort See hatte, warum ist er so wichtig für den Roman?
Also es gibt mehrere Argumente, warum er wichtig ist. Ein ganz wichtiges aus meiner Sicht ist sozusagen das Gegenüberstellen. Auf der einen Seite das Afghanistan, wie wir es jetzt kennen, im Grunde ein verwüstetes Land, in dem es nur noch zerstörte Gebäude gibt, keine Kultur mehr. Der Ambrosius Arimond ist in diesem Land im 18. Jahrhundert, also in einer Zeit, wo das Afghanistan im Grunde so eine Art Arkadien war. Dadurch, dass dieser Ambrosius durch dieses Land unter ganz anderen Voraussetzungen reist, wird so ein schöner Kontrast hergestellt. Auf der einen Seite die Verheerung des Landes im Zuge der Kriege, die dort stattgefunden haben, und wie das Land gewesen ist. So ein ganz entscheidendes Beispiel ist die Buddha-Statuen, die wir ja alle nur zerstört kennen. Ne? Und der Ambrosius Arimond bereist dieses Land, als diese Buddha-Statuen noch Juwelen besetzt und vergoldet sind. Und dann sieht man sozusagen, so hat es mal ausgesehen und wir wissen ja alle, wie sie jetzt aussehen oder zum großen Teil sind sie ja gar nicht mehr vorhanden, weil sie von den Taliban gesprengt wurden.
Und das weitet auch auf wunderbare Weise unseren Blick auf Afghanistan. Wir kennen ja immer diese gleichen Bilder von Afghanistan. Zerstörte Orte, Selbstmordattentäter. Und da lernen wir dann auch ein Afghanistan kennen, das ganz anders ist, das wirklich schillernd ist, das reich ist, das eine große Kultur hatte. Wunderbar überliefert in diesen Tagebuchaufzeichnungen wiederum von Ambrosius.
Ja, wenn man sich nur mal unsere Bilder von Afghanistan, die wir durch das Fernsehen geliefert bekommen haben, vor Augen hält. Wir kennen ja im Grunde nur entweder irgendwelche Anschläge. Wir kennen ein Land, was nur aus Wüste besteht und Hütten. Wir wissen nicht, dass es in Afghanistan mehr Vogelarten gibt als in ganz Europa und heute noch. Alleine das finde ich schon ganz toll. Also dieser Frank Josten, der Soldat, der in Afghanistan war und dann sehr viele Fotografien auch gemacht hat, der zeigt dann Bilder von Blauracken oder Bienenfressern, die in den Lagern auf den NATO-Drähten hocken. Meine Meinung ist, dass man nur den Blick für bestimmte Sachen entwickeln kann, dann sieht man selbst in der größten Tristesse noch etwas Schönes.
In dem Roman Die Sprache der Vögel von Norbert Scheuer geht es um das Schöne, es geht darum, den Blick zu weiten und zu schärfen. Es geht auch um eine Welt, die über unsere Wirklichkeit hinausweist und um Melodien, der Gesang der Vögel, Melodien, die alles verwandeln. Darüber sprechen wir gleich mit dem Autor Norbert Scheuer, der heute bei uns zu Gast ist.